Nun zum Atomausstieg der Ethikkommission, die dazu beitragen sollte, dass eine Energiewende mit Augenmaß, so die Kanzlerin, durchgeführt wird. Der Atomunfall in Fukushima hat auf die deutsche Bundesregierung offenbar Eindruck gemacht. Noch bevor die rot-grüne Opposition Luft holen konnte, sprach die Kanzlerin schon von einer vollständig neuen Lage für die ganze Welt, Europa und auch für uns in Deutschland. Binnen weniger Tage trifft sie sich mit den zuständigen politischen Entscheidern, den Bundesministern und dem Ministerpräsidenten der AKW-Standorte und beschließt ein dreimonatiges Moratorium. Die 7 ältesten Reaktoren werden sofort vom Netz genommen und das, wo die Kanzlerin gerade erst vor wenigen Monaten im Herbst des vergangenen Jahres, in dem von der Regierung der sogenannte Herbst der Entscheidungen war, von der Regierung demonstrativ gegen alle Proteste eine Laufzeitverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke durchgesetzt wurde. Was hat es denn mit dem Moratorium so auf sich, Barbara?
Also Moratorium und Ethikkommission. Was sich jetzt abzeichnet mit dem Moratorium, genauso übrigens wie mit dem letzte Woche beschlossenen Zeitplan zum endgültigen Atomausstieg in Deutschland, das ist eine beachtliche Korrektur der bisherigen schwarz-gelben Atom- und Energiepolitik. Aber so eine Korrektur geht in unserer Demokratie nicht einfach durch, auch wenn sich Regierung und Opposition in der Sache einmal einig wären. Der Schwenk der Regierung in Sachen Atomausstieg wird von den Oppositionsparteien nicht einfach mal gewürdigt als das, was sie immer gefordert haben, sondern ist vielmehr für die SPD und insbesondere für die Grünen ein Anlass, der Kanzlerin den früheren Beschluss, also diesen Beschluss zur Laufzeitverlängerung, diesen Beschluss der Kanzlerin begeistert als ihren Fehler hinzureiben und vor allem den Schwenk, den sie jetzt gemacht hat in Sachen Atomausstieg, diesen Schwenk ihr als Umfallen und als Unglaubwürdigkeit und Wankelmut vorzuwerfen. Schon verrückt. Genauso umgekehrt ist es in unserer Demokratie genauso undenkbar, dass eine Regierungschefin einmal schlicht und einfach verkündet, dass ihre frühere Entscheidung falsch war und dass sie einen Fehler gemacht hat. Das ist undenkbar, denn damit würde sie selbst in den Augen der Öffentlichkeit schließlich ihre Kompetenz in Zweifel ziehen. Das geht natürlich auf gar keinen Fall. Also man merkt, die ganze Debatte um Glaubwürdigkeit hin und her zwischen Regierung und Opposition, das ist eine Konkurrenz in Sachen Rechthaberei und hat dementsprechend mit einer sachlichen Auseinandersetzung herzlich wenig zu tun. Denn in der Sache gibt Merkel mit ihrem Schwenk natürlich den Grünen recht, aber genau dabei will sie klarstellen, dass sie deswegen früher noch lange nichts falsch gemacht habe, dass also die Opposition mit ihren Vorwürfen völlig daneben liege und bloß hämisch sei. Dabei, das ist jetzt das Interessante daran, diese Redeweise von einer ganz neuen Lage, wie die Kanzlerin immer sagt, eine ganz neue Lage nach Fukushima, eine Lage, der sich die Regierung jetzt dann stellen müsse. Diese ganze Redeweise basiert auf einer Lüge. Einer Lüge, die in etwa so aussieht. Die regierenden Politiker tun so, als ob die Havarie der 4 Reaktorblöcke in Japan sie, die Regierung, zum Umdenken gezwungen habe. Dabei ist das Ganze, was Inhalt dieses Umdenkens ist, nichts anderes als ihr höchst eigener Beschluss, also der Regierungsbeschluss, der neue Lagen definiert und neue Lagen dann auch praktisch herstellt und sie ihren Völkern als objektiv geboten präsentiert. Also um das ein bisschen zu verdeutlichen, die angeblich objektive neue Lage nach Fukushima hat zum Beispiel den Japanern, aber auch den Franzosen und den Amerikanern ganz andere Konsequenzen beschert als den Deutschen. Für die Deutschen ist ja angeblich nach Fukushima nichts mehr, wie es bisher war. Komischerweise für die Japaner oder die Franzosen heißt es nach Fukushima weiter so wie bisher. daran sieht man, dass es dieses Objektive an der Lage für die Politik, also für die Entscheidungsträger in der Politik, gar nicht gibt, sondern dass das immer ihre politischen Beschlüsse sind, die dann als Lage präsentiert werden. Und die deutsche politische und auch wirtschaftliche Führung hat ja vor einiger Zeit schon beschlossen, dass sie die Konkurrenz auf dem Weltmarkt eben mit erneuerbaren Energien für sich entscheiden wollen. Aber klar, auf diesen verlogenen Schein einer neuen Lage kommt es der Kanzlerin an. Denn mit Fukushima, sagt sie, sei eine Zäsur eingetreten, aufgrund derer ihre frühere Entscheidung zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten gar nicht mehr mit der heutigen Lage vergleichbar sei. So ist dann quasi die frühere Entscheidung auch wieder gerettet.
Tja, für das reichlich absurde Anliegen, die eigene Entscheidung von früher, nämlich Laufzeitverlängerung, und zugleich die entgegengesetzte Entscheidung von heute, die heißt ja Atomausstieg, um beides gleichermaßen für richtig zu erklären, dafür ist Merkel die Berufung einer Ethikkommission zum Atomausstieg eingefallen. Dabei handelt es sich um ein hochkarätig besetztes Beratergremium, das von der Regierung folgende Aufgabe gestellt gekriegt hat. Es soll, jetzt zitiere ich die Regierungsseite, es soll die Energiewende vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund reflektieren. Ziel der Bundesregierung ist es, die Energiewende auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu stellen. Die Ethikkommission soll sich in einem umfassenderen Sinne mit den Risiken der Kernenergie befassen. Zu ihren Fragestellungen gehören aber auch die sozialen und finanziellen Folgen der Energiewende. Soweit das, was von Regierungsseite vorgesehen ist für diese Kommission. Die Ethik der Kernenergie bzw. der Energiewende reflektieren. Das ist also das Thema des Besinnungsaufsatzes, den die Kanzlerin den 17 auserwählten Staatsmännern und Autoritäten aus Wissenschaft, Kirche, der Wirtschaft und den Gewerkschaften aufgegeben hat. Natürlich soll sich diese Kommission die Frage der Nutzung der Atomkraft nicht noch einmal unter den gleichen Gesichtspunkten vorlegen, wie es die realen Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft tun, wenn sie den Einsatz der Atomkraft für den kapitalistischen Erfolg ihres Standorts bzw. ihres Eigentums neu durchkalkulieren. Auch um technische Fragen geht es nicht. Technologen der Atomkraft waren nämlich in der Kommission nicht eingeladen. Es geht um Ethik. Und da ist Reflexion in einem höheren Sinne gefragt. Die Kommissionsmitglieder sollen sich, so lautete der Regierungsauftrag, die Risiken der Atomenergie als eine Frage von Werten vorlegen. Werte, die für, wie es heißt, unsere Gesamtgesellschaft bestimmend seien. Für dieses Anliegen allerdings müssen die ehrenwerten Kommissionsmitglieder schon im Ausgangspunkt die realen Interessen und die Interessensgegensätze in unserer kapitalistischen Gesellschaft in ein etwas abstrakteres Licht tauchen. Für Soziologen zum Beispiel ist die Atomtechnologie Teil unserer sogenannten Risikogesellschaft. Also stellen Sie sich der Frage, wie wir alle es mit dem Risiko als solchem halten wollen. Für Gewerkschafter steht die soziale Frage im Vordergrund, also die Frage, welche Kosten die Gesellschaft für den Verzicht auf das atomare Risiko zu tragen bereit ist. Ähnliche diesseitige und jenseitige Bedenken werden auch die Kirchenvertreter beschäftigt haben. Kein gesellschaftliches Interesse wird ausgeklammert. Dafür hat nämlich schon die Besetzung der Kommission gesorgt. Aber verwandelt werden alle gesellschaftlichen Interessen, und zwar verwandelt in verschiedene Aspekte eines gemeinsamen Problems, das diese Gesellschaft angeblich hat. Wie viel Risiko kann, darf, muss oder will die Gesellschaft ertragen? Das ist die ethische Betrachtungsweise und mit dieser Betrachtungsweise wird das, was die Regierung der Gesellschaft an Risiko bzw. Schädigung zumutet, gründlich auf den Kopf gestellt. Es wird nämlich so getan, als ginge es um eine Konsequenz aller gesellschaftlichen Interessen, des Inhalts, wie viel Risiko die Gesellschaft sich zumuten will, kann, darf oder muss. Die Ethikexperten erzeugen den Schein, als müssten wir alle, die wir den Strom aus der Steckdose haben wollen, also die gesamte deutsche Zivilgesellschaft sozusagen, umdenken und entscheiden, wie wir es in Zukunft mit dem Atomstrom halten wollen, wenn wir weiterhin Wasser kochen und das Licht anschalten wollen.
Genau, und das ist irgendwo die Absurdität an der Sache. Also das, was du jetzt gesagt hast, was die ethische Betrachtungsweise quasi den Schein, den sie suggeriert, ist, dass es sowas wie einen Konsens gesellschaftlicher Interessen gäbe, wo doch die Interessen unterschiedlich und gegensätzlich in der Gesellschaft sind. Und es ist auch absurd, so zu tun, als ob wir alle sozusagen über den Strom entscheiden sollten. Also das Absurde an der Sache ist, dass die realen Verhältnisse richtig auf den Kopf gestellt werden, also die Subjekte der politischen Entscheidung, nämlich die Politiker, und die Objekte der politischen Entscheidung, das Volk, geradezu umgedreht werden. Aber genau so geht eben die Inszenierung eines Scheins, also diesen Schein erzeugt auch die Ethikkommission, eines Scheins, mit dem die Kanzlerin auf den fraglos guten Ruf ihrer Politik heute und gestern besteht. Wer auch immer in der Republik glaubt, dass die Regierungschefin Inkompetenz in Führungsfragen oder gar wahltaktische Manöver da produziert hat, weil sie noch vor einem halben Jahr eine Laufzeitverlängerung durchgepaukt hat und jetzt eben das Gegenteil beschlossen hat, dem wird mit der Veranstaltung des Rührstücks Ethikkommission der Bescheid erteilt, dass sich die Selbstdarstellungsoffensive der Regierung vorwärts wie rückwärts lesen lässt. Heute legitimiert sich die Kanzlerin, indem sie auf den neuen, eben von der Ethikkommission produzierten gesellschaftlichen Konsens beruft. Den hat sie zwar selber inszeniert, aber er tritt jetzt eben auf als die Stimme von moralisch gesalbten, unangreifbaren Autoritäten und einer unangreifbaren Reflexion auf unsere Grundwerte. Also damit stellt sie sich dar als erhaben über jeden Verdacht populistischer Wendungen und Berechnungen. Während gestern, vor Fukushima, ja angeblich alles ganz anders gewesen sein soll, weswegen, und das ist der Schluss, auf den die Kanzlerin Wert legt, weswegen sie damals mit ihrem Atomdeal auf jeden Fall auch richtig lag. Also, der langen Rede kurzer Sinn, man sieht, die Kanzlerin und ihre Parteigänger, die sind es sich einfach schuldig, vor der Nation gnadenlos Recht zu behalten. Kompetente Führer gestehen eben keine Fehler ein. Laufzeitverlängerung, Laufzeitverkürzung, beides soll gleichermaßen vom Geist der Verantwortung der politischen Entscheidungsträger künden. Ja, und auf diese Weise veredeln demokratische Politiker ihre Taten für das dankbare nationale Publikum. Also so viel zu dieser Ethikkommission zum Atomausstieg.
Ja, Barbara, du hast von dem kompetenten Führer gesprochen. Dann will ich auf einen weiteren kompetenten Führer, den Barack Obama, zu sprechen kommen, der vor Ende Mai einen grandiosen Erfolg seiner Exekutiven, seines Gewaltapparates verkündet hat. Anfang Mai fliegt eine amerikanische Eliteeinheit mit Hubschraubern von Afghanistan nach Pakistan und überfällt das pakistanische Versteck Osama bin Ladens, tötet ihn und versenkt die Leiche ruckzuck im Meer. Ab da beginnt eine Aufbereitung dieses kleinen Blutbades, die beeindruckt. Von der mitternächtlichen Rede des Präsidenten angefangen, über die Veröffentlichung des Fotos, dass die tatkräftigen Männer und Frauen aus dem engsten politischen und militärischen US-Führungskreis bei der Live-Übertragung der Kommandoaktion zeigt, über das gezielte Durchsickern lassen aller möglicher Details der Aktion und ihrer Vorbereitung bis hin zur anonymen Auszeichnung der an der Aktion beteiligten Navy SEALs, eine militärische Spezialeinheit für punktgenaue Liquidierung eines Feindes. Die Öffentlichkeit bekommt die Militäraktion in einer Weise inszeniert und serviert, die jedes Klischee eines Hollywood-Actionfilms erfüllt. Das kommt gut an. Und wie kommt es denn bei den Amerikanern an, Christel?
Ja, US-Patrioten, die verstehen die Botschaft ihres Präsidenten schon mit dem ersten Satz und beginnen, noch während der Präsident redet, im ganzen Land für ein paar Tage eine gigantische Freudenfeier. Offenbar haben diese amerikanischen Bürger den Führer einer Truppe, die sich dem Krieg gegen die USA verschworen hat, zu ihrem persönlichen Feind erklärt. Wollen also zwischen sich und dem Staat, der sie regiert, keine Unterscheidung treffen. Usamas Truppe hatte es vor bald 10 Jahren geschafft, den USA mittels entführter Flugzeuge 1,5 Zentren und Symbole ihrer Militär- und Finanzmacht kaputt zu machen. Dem Grad der Genugtuung, die sich nach dem Tod des Al-Qaida-Führers in allen intellektuellen und ganz bodenständig besoffenen Formen austobt, diesem Grad der Genugtuung ist zu entnehmen, wie tief die Beleidigung gesessen hat, die Amerika und all seine Patrioten darüber empfunden haben. Dass erstens überhaupt jemand auf die Idee kommt, zweitens praktisch versucht und es ihm drittens auch noch gelingt, einen echten quasi militärischen Schlag gegen die Supermacht auf ihrem eigenen Territorium zu führen, das ist freilich eine Demütigung für den amerikanischen Supermachtsstolz. Für diese Nation ist es gar keine Frage, dass die globale Überlegenheit ihrer Vernichtungsmacht für die moralische Güte ihrer Mission steht. Und damit steht auch das Recht Amerikas fest, bei allen Kriegen, die es auf der Welt führt, im wörtlichen Sinn unverletzbar zu bleiben. Für amerikanische Patrioten ist es daher vollkommen selbstverständlich, das Recht amerikanischer Militärmacht auf überlegenes Kriegführen auf dem Globus zu fordern und zu feiern. Weshalb sie sich dann allen Ernstes und fassungslos fragen, warum die grundguten Absichten Amerikas auf Ablehnung stoßen oder sogar Feindseligkeit hervorrufen. Und darum hat es zwischen der Führung der USA und ihrem Volk noch nie die geringste Differenz gegeben, keine Differenz im Urteil, dass die Anschläge vom September 2001 und das anschließende 10-jährige Versteckspiel des Anführers von Al-Qaida ein unerträgliches Unrecht waren und damit zugleich eine einzige Herausforderung an die USA, dieses Unrecht gewaltsam zu sühnen. Diese Rache ist der Weltmacht jetzt gelungen. Sie bedient damit das Rachegefühl ihrer Patrioten, die die Militäraktion in all ihrer Brutalität genießen. Für wen amerikanische Gewalt per Definition gerechte Gewalt ist, der empfindet an der Ausübung der Gewalt dann auch unmittelbar Vergnügen. Ist das doch für ihn nichts anderes als der Vollzug der Gerechtigkeit? Ein Wermutstropfen bleibt freilich. Nicht wenige amerikanische Bürger sehen sich in ihrem Genuss beeinträchtigt, weil der Präsident das Foto des toten Usama nicht öffentlich zur Schau gestellt hat oder zur Schau stellen wollte.
Ja, das hätte gerade noch gefehlt. Also es gibt, ist schon genauso gewesen, so hat man es ja auch im Fernsehen gesehen, wie du das geschildert hast, Christel. Es gibt, will ich noch die andere Seite auch nicht verheimlichen, es gibt auch Stimmen in der amerikanischen Öffentlichkeit, übrigens auch bei uns in Deutschland im Feuilleton, Stimmen, die diesen Triumphalismus der Amis in der Stunde ihres Sieges für eine eher unpassende Reaktion halten. Unpassend gegenüber den Angehörigen der Opfer von 9/11, schlimm aber vor allem für Amerika, dessen Ansehen in der Welt Schaden leiden könnte. Die moralische Überlegenheit Amerikas darf, so die kritischen Stimmen, nicht durch ein Abgleiten ins Vulgäre gefährdet werden. Allerdings, am patriotischen Mehrheitsgeschmack der Amis prallen solche Einwände als kleinliche Nörgelei ab. Aber nochmal zu diesen kritischen Stimmen und Bedenken. Denn die sind ja auch hierzulande verbreitet, also Bedenken, die den Amis Geschmacklosigkeit zum Beispiel vorwerfen beim patriotischen Jubel über die Tötung eines Gegners. Das ist ja auch in Deutschland der Merkel zum Vorwurf gemacht worden, dass sie im Fernsehen in aller Öffentlichkeit verkündet hat, sie freue sich über den Tod dieses amerikanischen Gegners. Aber diese geschmäcklerische Kritik, die verpasst etwas Wesentliches. Denn wer dem US-amerikanischen Patriotismus mangelnde Zivilisiertheit vorwirft, wer gerade wegen der Verletzung so mancher geschriebener oder ungeschriebener Gesetze des Völkerrechts bedenklich mit dem Kopf wackelt, der will tatsächlich nicht wahrhaben, was für eine Macht hier zugeschlagen hat. Und nicht nur dem eigenen Volk, sondern dem ganzen Rest der Welt mal wieder eine Botschaft übermittelt hat. Zum Status einer militärischen Supermacht, die für sich beansprucht, also wie die USA das ja tun, die für sich beansprucht, die einzige zu sein, gehört solche Form der Gewaltausübung nämlich dazu. Das ist es ja geradezu, was die USA von ihren Konkurrenten und Feinden unterscheidet. Sie, die USA, üben ihre Gewalt überall auf dem Globus, nicht nur mit der totalen Überlegenheit ihrer militärischen Mittel aus, sondern sie exekutieren ihre Gewalt auch als Recht. Als Recht, das sie sich selber zugesprochen haben. Als ein Recht aber, unter das alle anderen sich auf jeden Fall zu beugen haben. Aus dieser doppelten Überlegenheit heraus definieren die USA Gegner wie zum Beispiel Al-Qaida als Terroristen und stellen mit dieser Definition deren völlige Rechtlosigkeit und Unwürdigkeit fest. Damit sind solche Gegner praktisch weltweit für vogelfrei erklärt worden, werden auch dementsprechend über den ganzen Globus gejagt und dann, wenn man sie stellt, nicht besiegt, sondern zur Strecke gebracht, also abgeknallt, einschließlich des unmittelbaren Umfelds. Deshalb haben diese Gegner, die von den Amis eben als vogelfrei und rechtlos erklärt werden, nirgendwo auf der Welt, und das heißt in keinem souveränen Staat der Erde, irgendwo Sicherheit. Denn die USA lassen schlicht keine staatliche Souveränität gelten, die sie vom Vollzug ihrer strafenden Gewalt abhalten könnten. Umgekehrt, jeder Staat läuft Gefahr, selbst unter das Feindschaftsverdikt der USA zu fallen, der gegen die amerikanische Feinddefinition Bedenken anmeldet oder gar sich deren Durchsetzung praktisch verweigert, wie es jetzt ja zum Beispiel Pakistan vorgeworfen wird, dass die eben irgendwie gewusst haben und geduldet haben müssen, dass der Osama bin Laden sich dort aufgehalten hat. Umgekehrt, die praktische Unterwerfung unter die amerikanischen Weltordnungsansprüche, diese Unterwerfung ist die Bedingung für alles, was die USA an Anerkennung anderer Staaten und an zivilen Umgang mit ihnen einzugehen bereit ist. Das hat die USA mit ihrer erbarmungslos rächenden Gewalt aktuell jetzt bei der Exekution des Al-Qaida-Führers Osama bin Laden ein weiteres Mal klargestellt.
Das dritte Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, über die Rohstoffspekulation und den weltweiten Hunger. An den Tatbestand, dass Millionen von Menschen auf dieser Welt Hunger leiden, nicht nur in Afrika, sondern überall auf dem Globus, daran hat sich die Weltöffentlichkeit offensichtlich seit langem gewöhnt. Die Welternährungsorganisation FAO jedenfalls legt seit 1945 ein Welternährungsprogramm nach dem anderen auf und ermuntert sich selbst, zum Beispiel mit der Feier eines alljährlichen Welthungertag, bloß nicht aufzugeben. mit ihren moralischen Appellen an private Barmherzigkeit und Spendenfreude, die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens im Kampf gegen den Hunger ist sozusagen die Geschäftsgrundlage dieser Organisation und ihres Bestrebens, immer weiterzumachen. Die edlen Spender, die dabei auch nicht aussterben, können dann ihr Gewissen dadurch beruhigen, dass sie mal was Gutes getan haben, womit sie dann auch selbstzufrieden wieder zur Tagesordnung des normalen Werktagslebens übergehen. Öffentliche Aufmerksamkeit kommt immer mal wieder dann auf, wenn der normale Lauf der Dinge, in diesem Fall das von der Weltöffentlichkeit für normal erklärte Ausmaß des weltweiten Hungers, in Unordnung gerät. Wenn zum Beispiel bekannt wird, dass in jüngster Zeit durch massives Steigen der Lebensmittelpreise die Armut in einem Ausmaß verschärft wird, dass sogar Millionen Menschen, die sich bisher eher schlecht als recht, also gerade noch über Wasser halten konnten, dies nicht mehr länger hinkriegen. Dann droht Gefahr, und zwar uns, Deutschland. Die von der Redaktion des Forum Gegenstandpunkt schließen sich da nicht mit ein. Also droht uns, Deutschland, Gefahr. Zum Beispiel die Gefahr, dass die reichen Industrienationen von Hungerleidern und Elendsflüchtlingen überschwemmt werden könnten, wenn es zu sogenannten Hungerrevolten kommt, also zu Aufständen, die die etablierten Machtverhältnisse, zum Beispiel in Afrika, durcheinanderbringen könnten. Wenn bei solchen von der hiesigen Presse immer mal wieder heraufbeschworenen Horrorgemälden das humanitäre Gewissen der Weltöffentlichkeit auf einmal über ein neues Ausmaß des Hungers erschrickt, dann hat das schon etwas Zynisches an sich. Dann hat sich nämlich der Standpunkt der Sorge schon mal ein ganzes Stück weit verschoben. Das Sorgeobjekt ist unter diesem Blickwinkel nämlich die Stabilität der betroffenen Staaten, die nicht leiden sollen. Aus dem Mitleid mit dem menschlichen Elend, dem man sich eben noch gewidmet hat, ist auf einmal eine Sorge geworden, die weniger dem betroffenen Menschenleben gilt, als vielmehr der vom Westen etablierten und gewünschten Ordnung auf der politischen Landkarte, die keineswegs durcheinander geraten soll.
Tja, angesichts von Hungerkatastrophen fallen den politisch zuständigen Subjekten, den westlichen Staaten und den Machern dieser Weltordnung, wie auch ihrer Presse, da fallen denen angesichts von Hungerkatastrophen prompt lauter Machtfragen ein. Und wenn sich der öffentliche und wissenschaftliche Sachverstand auf die Suche nach Gründen für die Zunahme des Hungers macht, dann könnte einem unbefangenen Beobachter schon mal eines auffallen. Am Mangel an Lebensmitteln liegt das nicht. Es gibt nämlich nach Auskunft aller Experten genügend Weizen, Mais, Soja und so weiter, um die Weltbevölkerung ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. Heutzutage wird vor vollen Lagerhäusern gehungert. Die dann eigentlich naheliegende Diagnose, die vom Hunger betroffenen Menschenmassen kriegen nichts zu essen, weil sie sich die Lebensmittel, die sie zum Überleben brauchen, für Geld kaufen müssen und sie können die Preise für die benötigten Lebensmittel nicht bezahlen. Diese naheliegende Diagnose, die ist bei den üblichen sachverständigen Analysen nicht viel wert. Also nochmal, Sie müssen für Geld alles kaufen und sie können die Preise nicht zahlen. Und weil das Geld dafür nicht oder nicht in ausreichendem Maße, dass sie darüber nicht verfügen, das ist völlig aus der Welt, von diesen Diagnosen völlig unberührt. Die Experten von der Welternährungsorganisation zum Beispiel erklären die weltweite Ausbreitung des Hungers damit, dass in den letzten Jahren auf den Agrarrohstoffmärkten eine Preisexplosion stattgefunden habe. Das heißt, dass die Preise für Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais, Soja und Weizen, wie es heißt, dramatisch angestiegen seien. Als Verantwortliche dafür werden die Finanzspekulanten angeprangert, weil sie in jüngster Zeit mit ihrer Spekulation verstärkt auf Agrarrohstoffe setzen, also mit der Spekulation auf die Preisentwicklung von Weizen, Reis, Mais etc. und anderen Grundnahrungsmitteln Gewinne erzielen. Das hat ihnen den Vorwurf eingebracht, die normalen Marktdaten, die sich aus Angebot und Nachfrage ergeben, außer Kraft zu setzen, die Preise unnormal, also spekulativ nach oben zu treiben und so den Hunger auf der Welt zu befördern. Finanzspekulationen verschärfen Hunger. So lautet zum Beispiel eine Überschrift in der Sendung Brennpunkt vom April dieses Jahres. Dieser Diagnose entsprechend fordert die Welthungerhilfe die Regierungen der Welt dazu auf, für mehr Stabilität auf den globalen Märkten zu sorgen, damit wieder die Prinzipien von Angebot und Nachfrage zur Geltung kämen und Preisspitzen bei den Grundnahrungsmitteln gekappt würden. Dass dieser Appell nichts taugt, dazu hat jetzt Barbara noch einiges zu vermelden.
Ja, allerdings, denn es ist schon ziemlich absurd, was nach Meinung dieser Experten das Mittel gegen die ständige Zunahme und die immer weitere Verbreitung des weltweiten Hungers sein soll. Sie sagen, stabile Preise sei das Mittel. Stabile Preise, das wären dann also solche, die gemäß Angebot und Nachfrage zustande kommen und dann natürlich höchstens normal, also maßvoll steigen. Preise also, wie sie die Marktwirtschaft hervorbringen, nach deren geltendem Prinzip die Produzenten von Lebensmitteln bei steigender Nachfrage mehr Geld verlangen können und das selbstredend auch tun. Und das soll ein Mittel zur Bekämpfung oder auch nur Eindämmung des Hungerelends sein, stabile Preise. Dieses marktwirtschaftliche Prinzip der Preisgestaltung könnte einem unbefangenen Beobachter ja geradezu auf den Gedanken bringen, dass in unserer angeblich so vernünftigen marktwirtschaftlichen Ordnung ein reichlich irrationales und vor allem menschenfeindliches Prinzip herrscht. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage bedeutet nämlich, dass die Güter und Lebensmittel, die man benötigt, umso teurer werden, beziehungsweise für viele dann eben auch unerschwinglich, umso teurer werden, je nötiger sie gebraucht, also vermehrt nachgefragt werden. Die Beispiele kennt jeder, die stehen in der Zeitung. Zum Beispiel die Nachfrage nach höherwertigen Lebensmitteln, Fleisch und so weiter steigt in Indien und China. Marktwirtschaftliche Logik, das Essen für die Ärmsten wird teurer, weil mehr Getreide als Futtermittel nachgefragt wird. Oder Pflanzen wie Mais und Soja werden zu Treibstoffen verarbeitet. Marktwirtschaftliche Logik, wer das Zeug zum Essen braucht, kann es nicht mehr bezahlen. Die Produzenten der Lebensmittel, allen voran die großen global tätigen Agrarkapitale, verlangen bei größerer Nachfrage oder bei verringerter Produktion eben höhere Preise, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie mit dem Verkauf ihrer Produkte eine Steigerung ihrer Gewinne bezwecken. Das ist marktwirtschaftliche Logik, das ist also die Normalität des weltweiten Geschäfts, und Kritik daran hört man nicht. Dabei wäre angesichts der Tatsache, dass Lebensmittel im Kapitalismus nur zu dem Zweck produziert werden, um ein Geschäft damit zu machen, doch eine durchaus naheliegende Frage, was die Lebensmittelproduzenten und Händler, also die, die das, also diese schon genannten großen Agrarkapitale, was die mit den hungernden Menschen überhaupt am Hut haben und nicht erst bei den Finanzspekulanten anfangen, sich über die Preise aufzuregen. Jedenfalls, um arme Leute mit dem Nötigsten zu versorgen, wird im Kapitalismus bestimmt nichts produziert.
Ja, Bernd. Ja, Barbara, und wenn sich nun Kritiker des weltweiten Hungers immer nur so an den sogenannten Auswüchsen und Übertreibungen dieses Systems stören, zum Beispiel an den durch Spekulanten verursachten Preissteigerungen für Lebensmittel, dann wird die marktwirtschaftliche Normalität erstmal im Grundsatz anerkannt und abgehakt. Die Eigentums- und Produktionsverhältnisse der Marktwirtschaft gelten als im Prinzip in Ordnung. für das unübersehbare Elend in der Welt wird das kapitalistische System nicht verantwortlich gemacht, sondern es werden Schuldige gesucht und dingfest gemacht, die das gute marktwirtschaftliche Prinzip überziehen, für eigene Zwecke missbrauchen und es dadurch in Unordnung bringen. Deshalb von unserer Seite ein paar klärende Worte zum Zusammenhang von Marktwirtschaft und Armut. Menschen, die hungern, sind arm, haben kein Geld und können sich deshalb keine Lebensmittel kaufen. Arm sind diese Leute, weil sie ausgeschlossen sind von dem Reichtum, den es erstens überhaupt rund um die kapitalistischen Globus und zweitens durchaus auch in ihren Ländern gibt. Das ist selbst in Fernsehberichten über Hungerkatastrophen zu entnehmen. Gehungert wird nur dort bzw. nur deshalb, wo bzw. weil es an Geld fehlt, um die eindeutig vorhandenen Lebensmittel zu kaufen. Grund für diesen Ausschluss der Menschen von vorhandenem Reichtum ist das Privateigentum. Das heißt, jedes Stück natürlichen und produzierten Reichtums ist ein Stück Eigentum, das von seinem Besitzer, ich nenne mal welche, Aldi, Nestle, Südzucker, Monsanto oder auch die Biobauern, das also von diesen Besitzern nur hergegeben wird, wenn sein Verkauf Geld einbringt, und zwar nicht einfach nur irgendein Geld, sondern Geld, das einen Gewinn realisiert. Das ist der Preis und nicht die Preissteigerung. Der Preis, also die Erzielung von Gewinn für den Verkäufer oder Produzenten, ist die Bedingung dafür, an jedwedes Ding des Bedarfs, also auch an so etwas Elementares wie Essen zu kommen. Diese Eigentumsverhältnisse sind in jedem Preis enthalten, den in der globalisierten kapitalistischen Marktwirtschaft jedwedes Ding des Bedarfs in jeder Ecke der Welt hat. Egal, ob es sich um Brot und Wasser, um Grund und Boden oder um Werkzeug und andere Produktionsmittel handelt. Kapitalistische Geldwirtschaft und Hunger gehören offenbar notwendig zusammen und sind kein Widerspruch.
Okay, also alles ist im Preis enthalten und deswegen ist es ein Fehler, wenn man jetzt wie diese FAO sich drauf stürzt und sagt, die Preissteigerungen in jüngster Zeit, die seien für die Ausweitung des Hungers verantwortlich. Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Erklärung der Welthungerhilfe, dass es die Finanzspekulanten seien, die für die Ausbreitung des Hungers verantwortlich sind. Also die FAO ist ja eine Organisation, die um Gottes Willen nichts Grundsätzliches an der Marktwirtschaft kritisieren will. Und diese Organisation entdeckt an der Spekulation mit Agrarerzeugnissen zunächst einmal sogar positive Seiten. Also in dem Sinn, Großhändler könnten nämlich auf den Terminmärkten Getreide zu einem Garantiepreis einkaufen oder auch verkaufen, um sich gegen steigende oder fallende Preise abzusichern. Der Terminhandel bietet zum Beispiel den Verkäufern von Agrarerzeugnissen eine Art Schadensbegrenzung für den Fall sinkender Lebensmittelpreise. Denn für diese Verkäufer ist tatsächlich der Schaden eingetreten, wenn Lebensmittel im Preis sinken. Aber gegen diese Art Spekulation gibt es von Seiten der Welthungerhilfe keinen Einwand. Für die ist das ganz normales Finanzmarktgeschäft und damit keiner weiteren Befassung wert, auch wenn mit den auf Terminbörsen festgelegten Getreidepreise ja tatsächlich über all die Schicksale entschieden wird, die sich diese Preise dann nicht mehr leisten können. Auf Missbilligung der Welthungerhilfe stoßen solche Finanzspekulanten, die sich vermeintlich völlig anders verhalten als die guten Spekulanten alter Schule. Und das sind die sogenannten Indexspekulanten, also das, was man dann so als Zocker bezeichnen würde. Ich will das jetzt gar nicht näher erklären. Also die haben sich ausgeguckt, die würden nur zocken und gar nicht wirklich auf die aktuellen Preise achten. Und das ist dann insgesamt schon eine äußerst abenteuerliche Unterscheidung zwischen laut FAO angemessener und nicht angemessener Spekulation. Also mal außen vor gelassen, was diese Indexspekulanten tatsächlich treiben. Sie setzen eben verschiedene Preisniveaus ins Verhältnis und versprechen sich einen Gewinn daraus. Einem Hungerleider in Nordafrika, dem kann es wirklich völlig egal sein, ob er seine Misere einem Indexspekulanten verdankt, der sein Geschäft mit Derivaten und Fonds macht, oder einem Terminhändler alter Schule. dieser arme Mensch, der das Getreide nicht mehr kaufen kann und nicht sein Essen bezahlen kann, ist in beiden Fällen zu einem Anhängsel der Rechnungsarten degradiert, die eben auf dem Weltmarkt gelten. Und wenn der Weltmarkt durchsetzt, dass ein um wie viel Prozent auch immer gestiegener Weizenpreis seine bescheidene Zahlungsfähigkeit zum Beispiel in Ägypten oder Tunesien überfordert, dann verweist dieser Tatbestand genauso auf das unerbittliche Regime einer Geldwirtschaft, wie wenn auch ein Gemüsebauer irgendwo in Nordafrika mit einem europäischen Agrarkapital konkurrieren muss und in diesem Vergleich dann natürlich heillos unterlegen ist.
Ja, was die FAO, die Welternährungsorganisation, als Grund für die Vermehrung des Hungers angibt, ihrer Meinung nach ist es die Preistreiberei der Indexspekulanten. Das ist im Übrigen keine Erklärung des Marktgeschehens, sondern nichts anderes als eine moralische Etikettierung der Marktteilnehmer. Spekulieren tun sie ja alle, die sich da an den Rohstoffmärkten zu schaffen machen. Nur nach Ansicht der FAO übertreiben einige und missbrauchen die gute Einrichtung. Allerdings muss das ja schon ein merkwürdiger Markt sein, der ständig von den Leuten, die auf ihm zugange sind, missbraucht wird. Man denkt ihn, den Markt, sich erstmal als ideales Gleichgewichtsverhältnis zurecht, wo Angebot und Nachfrage angemessene Preise hervorbringen, um dann solche unseligen Gestalten wie die Indexspekulanten zu entdecken, die die eigentlich für seriös befundene Spekulation insgesamt in Misskredit bringen und auch noch für den weltweiten Hunger verantwortlich sind. Die Maßnahmen, die die Welthungerhilfe quasi als besserer Manager zur Bekämpfung des Hungers vorschlägt, sind dementsprechend konstruktiv, versöhnlich und auch billig. Der Markt, auf den dem es um kapitalistisches Geschäft geht, der soll wieder transparent gemacht werden. Dazu müssten die globalen Märkte für Grundnahrungsmittel einfach wieder nach Angebot und Nachfrage funktionieren, um auf diese Weise stabil zu werden und Preisspitzen zu kappen. Gewinn aus der Produktion und dem Handel mit Lebensmitteln? Kein Einwand dagegen. Spekulation mit Lebensmitteln? Ja, immer. Aber bloß nicht übertriebene Gewinne. Märkte, ja, Spekulation, ja, aber beides bitte transparent. Mit anderen Worten, alles wie bisher mit allen Instrumenten. Das ist das Vorschlagswesen der Welthungerhilfe. Also alles wie bisher mit allen Instrumenten, die das kapitalistische Geschäft zur Verfügung stellt. Nur im Resultat mit ein bisschen weniger Preissteigerung, bitteschön. Die Lösung für das weltweite Hungern lautet nach Ansicht der Welthungerhilfe also kapitalistisches Business as usual. Grandios kann man da nur sagen.